Und ich glaube, wenn man bei uns an der Anlage steht und unsere Tiere einfach beobachtet, da zuschaut, was passiert oder auch uns dann bei den Kommentierungen zuhört oder auch mal ins persönliche Gespräch mit uns geht, glaube, da kriegt man dann schneller Begeisterung für die Tiere mit und für was man sie begeistert, das schützt man dann auch gerne. Und das finde ich sehr wichtig.
Mit diesen Worten verteidigt Daniel Materna die Haltung von Elefanten in Zoos, die er essentiell hält für den Schutz der Tiere in Freiheit. Materna ist studierter Zoologe, Tierpfleger und Teamleiter im Elefantenhaus des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Derzeit leben 4 der großen Rüsseltiere hier. 2 Elefantenkühe, ein Bulle und der kleine Otto, der am 11. November 2020 in Hellerbrunn zur Welt kam. Daniel Materna und sein Kollege Andreas Fries lieben ihre Berufe. Fries arbeitet seit 43 Jahren im Elefantenhaus. Er hat viele Veränderungen und Verbesserungen mitgestaltet. Die Umstellung vom direkten zum sogenannten geschützten Kontakt zum Beispiel. Die beiden Tierpfleger erzählen, was das bedeutet und was sie heute nicht mehr machen würden. Sie erzählen auch, was sie stattdessen täglich mit den Elefanten trainieren, warum das so wichtig ist und was für den kleinen Otto gefährlich werden kann. Mein Name ist Sabine Buchwald. Schön, dass Sie uns zuhören. Vor mir sitzen Daniel Materna und Andreas Fries. Guten Morgen.
Guten Morgen, Christian.
Hallo.
Es ist kurz nach 11. Wir haben uns für diese Zeit verabredet, weil Sie davor wahrscheinlich schon eine ganze Menge zu tun hatten. Wie geht's bei Ihnen los?
Also wir fangen sehr früh an zu arbeiten. Wir beginnen um 6 Uhr in der Früh. Da Elefanten sehr wenig schlafen, sind die sehr, sehr früh wach. Die schlafen maximal 4 Stunden pro Nacht und darum sind die also sehr zeitig wach und wollen natürlich dann auch versorgt sein oder versorgt werden und darum fangen wir so früh schon an.
Und was haben Sie heute Morgen schon alles gemacht?
Bei mir geht der Tag dann noch ein bisschen früher los, weil ich einfach eine weite Anreise hier zum Tierpark habe und ich schaue immer gern vor der Abfahrt zur Arbeit, schaue immer gern einmal in die Kameras, um zu sehen, was machen unsere Tiere, was machen die Elefanten, wer schläft wo. Wie ist so die Gemütslage? Weil man kann da doch einiges ablesen, wer wo schläft, ob es alle zusammenschlafen oder ob wer auf der Sandfläche ist, ein Teil im Turm schläft. Und genau, und dann haben wir hier angefangen um 6. Und heute war es, heute war es dann nochmal ganz lustig, weil der Gajendra noch ja fast im Tiefschlaf war. Ganz wenn er 5,5 Tonnen mit dem Rüssel im Mund ganz zusammenkauert, noch in der Ecke liegt und schläft, dann hat man ehrlich gesagt schon in der Früh ein Lächeln auf dem Gesicht, weil das ist wirklich, wirklich was Schönes und das, glaube ich, macht einfach unseren Job auch aus, der nahe Kontakt zum Tier. Und dann startet so der Tag und dann geht es erstmal ganz klassisch für den Tierpfleger ans Saubermachen.
Das heißt, Sie können von zu Hause aus die Tiere beobachten. Mhm. Es gibt Kameras hier,
genau.
Das sieht man auch hier in dem Büro. Da gibt es 3 Bildschirme.
Genau, da können wir zwischen innen und außen hin und her schalten, dass wir halt Bilder im Haus haben, Bilder von den Außenanlagen. Und dann gibt es eben noch eine Art Fernzugriff, wo man eben auf Kameras zugreifen kann. Weil sonst wissen wir natürlich auch nicht, was in der Nacht zum Beispiel passiert.
Ist denn einer von Ihren Kollegen oder sind Sie auch manchmal hier in der Nacht?
Ja, wenn eine Geburt ansteht.
Das genau, kommt dann, aber nicht so oft
dann
vor.
Dann machen wir Nachtschichten, ist natürlich mit das Schönste, kann man ganz ehrlich sagen. Das ist eine ganz besondere Zeit und für unseren Kleinen, also klein, relativ, mittlerweile ist er fast schon groß. Aber da haben wir dann 2020 auch die Nachtwachen gemacht und tatsächlich einfach auf die Geburt praktisch gewartet, beobachtet, wie weit ist Temi und damit wir halt dann gleich vor Ort sind, um gegebenenfalls zu unterstützen und einzugreifen.
Temi ist die Mutter,
genau,
und
die
Otto
Mama.
Ist der
genau,
Sohn, der auf
genau,
die Welt gekommen ist,
genau,
dem es ganz gut geht.
Dem geht es hervorragend, ja. Also dem fehlt es am nix. Der ist stets aktiv.
Ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn eine Geburt im Tierpark stattfindet.
Auf jeden Fall ist das. Eine Geburt ist immer was Schönes und ist immer ein gutes Zeichen, dass alles soweit unter den Tieren funktioniert und klappt.
Aber Herr Materna, jetzt nochmal zurück. Wenn Sie jetzt heute Nacht oder heute Morgen was festgestellt hätten, da stimmt irgendwas nicht, was würden Sie dann machen?
Dann würde ich genauso in die Arbeit fahren natürlich. Außer es wäre
aber es
jetzt
dauert
gleich
ja ein bisschen,
was. Natürlich, wenn ich sehe, da ist irgendwas ganz, ganz Grobes, dann weiß ich natürlich, wer näher am Tierpark wohnt, wer als Erster da wäre. Zum Beispiel, der Andi hätte jetzt nicht so einen weiten Weg wie ich. Dann würde ich ja halt gleich schon mal rüber telefonieren und sagen, du Andi, da erwartet uns heute was, das sieht überhaupt nicht gut aus, wir müssen jetzt schnell handeln. Und dann, klar, hätte man dann Möglichkeiten. Für mich, glaube ich, braucht knapp eine Stunde her. Da würde ich halt dann erstmal Alarm schlagen und dann, aber mir ist meistens dann so Kleinigkeiten, wie das dann mal ein Heunetz um den Masten gewickelt ist, dann weiß man schon, oh, heute haben wir wieder Spaß in der Früh, bis wir das runterkriegen. Also eigentlich so Kleinigkeiten und für mich ist es wirklich wichtig zu sehen, wer schläft wo, wie ist da tatsächlich die Gemütslage, weil da merkt man wirklich Unterschiede. Also die haben Lieblingsplätze, wo schlafen, aber gerade Mangala, Temi, Otto ist halt jetzt seit dem Abgang von der Panang nach Zürich eine andere Situation, eine neue Situation und da hat man doch sehr viel ablesen können, was in der Herde los ist.
Sie haben 4 Elefanten insgesamt. Und was war denn heute Morgen los?
Der Elefantenbulle hat noch geschlafen. Und der wird natürlich dann wach, wenn er das hört. Und jetzt ist es von der Jahreszeit her so, dass wir sie morgens dann gleich als erstes mal rauslassen zum Saubermachen. Weil zum einen haben sie dann frische Luft, wenn es natürlich nicht zu kalt ist. Und zum anderen dämmieren sie halt auch leichter, weil wir im ganzen Haus arbeiten können. Denn so ein Elefant frisst ja sehr viel und der viel frisst, macht viel Mist. Ja. Und da liegt halt jeden Morgen ziemlich viel rum, den man dann entfernen muss. Und da können wir dann eben zum Beispiel, wir haben so einen kleinen Lader reinfahren und dann den Mist dort einladen. Und sonst im Winter müssen wir das alles mit dem Schubkarren mit der Hand machen.
50 das ist Kilogramm Dung und 80 Liter Urin.
Aber pro Elefant.
Pro Elefant hinterlässt ein Elefant. Was passiert denn damit?
Der Urin versickert und der Kot wird halt von uns entfernt und wird dann, im Tierpark gibt es einen großen Misthaufen, Sammelmisthaufen, weil wir unseren Mist in Containern lagern. Und der wird dann abgeholt und kommt dann meistens aufs Land zum Düngen.
Biologisch verwertet.
Richtig,
dann.
Ja. Wir haben so mal eine Zeit lang gehabt als Biogasanlage, das hat sich aber nicht so bewährt. Und jetzt macht man es praktisch wieder so, wie man es früher auch gemacht hat, dass das in der Landwirtschaft eingesetzt wird als Dünger.
Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen? Ich gehe mal davon aus, dass es ein Lieblingsberuf. Sie sind Zoologe, Herr Materna, aber jetzt hier als Tierpfleger.
Genau, also ich habe ganz klassisch eigentlich nach der Schule dann Biologie studiert, erst im Bachelorstudiengang, dann Mastervertiefung, meinen Master gemacht in Würzburg an der Uni, habe dort sehr viel mit Honigbienen und Wespen gearbeitet, also doch eine Nummer kleiner. Aber auch sehr, sehr spannend und da kann man auch sehr viel erforschen. Und da habe ich die Chance gehabt, dass ich auch nach Indien 2 Monate gehe und dort einen Teil meiner Masterarbeit praktisch gemacht habe, dort gearbeitet habe. Und ja, auch da habe ich natürlich, das war für mich sehr spannend, weil man dort schon die Kultur wirklich mitgekriegt hat. Also jetzt kann ich davon profitieren, weil jetzt arbeite ich mit asiatischen Elefanten, also einem der Herkunftsländer dann in Indien. Und einfach zu wissen, ja, wo kommen die her, wie ist die Kultur dort, das hilft ungemein, dass man die Probleme der asiatischen Elefanten einfach besser versteht. Und nach meinem Abschluss war dann für mich die Frage, wie es weitergeht. Und ich wollte immer, schon als Kind, immer schon mit Tieren unbedingt arbeiten. Der Bezug zu Tieren war immer schon da. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich hier im Tierpark Hellabrunn eben noch eine Ausbildung mache zum Tierpfleger. Die habe ich dann aufgrund meiner Abschlüsse sehr stark verkürzt machen können und habe dann 2017 hier im Tierpark angefangen und seit 2019 bin ich jetzt im Elefantenhaus. Und gerade das mit Elefanten hat sich auch während der Ausbildung dann schon herauskristallisiert, dass das einfach total gut passt, dass das wirklich meins ist. Und ja, und jetzt seit Anfang 21 auch als Leitung im Elefantenhaus ist das natürlich nochmal spannender, nochmal schöner. Man kann mitgestalten, man kann mitentscheiden, man hat auch Führungsverantwortung.
Und Sie, Herr Fries, Sie sind oberhalb vom Tierpark aufgewachsen.
Ja, richtig, ich bin ein Hallachinger. Ich bin in Hallaching aufgewachsen und das ist also, wer sich auskennt, nicht sehr weit weg von hier, vielleicht 100 Meter Luftlinie. Und ich habe als kleines Kind schon immer im Sommer abends die Löwen in meinem Kinderzimmer brüllen hören, wenn die abends hier im Freien noch waren, im Sommer über, und dann hat man das schon mal gehört. Und ich war also als Kind natürlich auch oft im Zoo Und wir haben auch gewusst, wo im Zaun ein Loch ist. Da sind wir dann immer reingeklettert, dass wir keinen Eintritt zahlen haben brauchen. Und waren also praktisch, es war unser riesiger Spielplatz schon von klein auf. Und so, ich kann sagen, so mit 12 Jahren, zwischen 10 und 12 Jahren war für mich klar, ich will Tierpfleger werden.
Wie lange sind Sie jetzt schon im Tierpark?
Ich bin jetzt im 46. Jahr hier in Hellerbrunn. Und gehöre schon zum Inventar, so ein bisschen. Aber das ist keine Seltenheit. Also es gibt in Hellerbrunn mehrere Pfleger, die über Jahrzehnte hier gearbeitet haben oder auch immer noch arbeiten. Allein von meinem Lehrjahr sind noch 4 da. Der erste ist jetzt dieses Jahr in Rente gegangen, also der 5. Also es ist irgendwie, wer den Beruf einmal ergriffen hat und wenn das das Richtige für einen ist, dann bleibt er dabei, weil er sich das eben, man muss sich vor Augen führen, dass man nicht reich wird damit, mit diesem Beruf. Also ums Geldverdienen geht da nicht. Natürlich muss man das Leben bestreiten können, ohne Zweifel, ganz klar. Aber man wird keine großen Schätze anhäufen. Aber man hat eine ganz andere Bezahlung, die man eben von den Tieren wieder zurückkriegt. Ne? Das ist halt einfach, man lernt ja die Tiere dann kennen. Das ist ja dann, gehört ja praktisch zur Familie. Ja?
Also Sie haben 4 Elefanten im Moment nochmal. Den kleinsten, das ist der Otto. Mangala ist eine Elefantenkuh.
Mangala ist eine Elefantenkuh, die ist jetzt 31 Jahre alt.
Und die anderen beiden heißen Timi?
Timi, genau. Timi und Gajendra.
Und Gajendra, das ist der Bulle.
Genau.
Ja. Und eine Elefantenkuh haben sie jetzt verloren, sozusagen. Die ist umgezogen nach Zürich, die Panang. Und jetzt hat sich die Gruppe so ein bisschen verändert wahrscheinlich. Könnte es denn sein, dass sie neue Elefanten kriegen?
Ja, klar, da gibt es natürlich diverse Planungen und auch wir als Tierpark Hellerbrunn mit so einer langen Tradition vom Elefantenhaus und ja wirklich jede Menge Erfahrung und Fachwissen hier im Haus haben natürlich schon den Anspruch und den Willen, dass man wieder eine Zuchtgruppe aufbaut, aber wie das genau aussehen wird, da muss man sich auf die Zukunft freuen und kann da durchaus gespannt sein, was da alles passieren wird bei uns. Aktuell ist natürlich so, dass wir mit 2 Kühen, einem Jungtier und unseren Zuchtbullen ja ein bisschen, sagen wir, sehr wenig Elefanten hier haben, gerade was die Kühe betrifft. Also sagen wir, der Zuchtbulle, klar, der Gajendra ist wunderbar, man braucht einen Zuchtbullen. Da sind wir sehr, sehr glücklich mit ihm. Dann der Otto als kleiner Bulle jetzt mit 3. Ist auch wunderbar, dass er bei seiner Mama noch mit dabei ist und bei seiner Tante.
Der Otto auch irgendwann gehen müssen?
Genau, der wird auch irgendwann den Tierpark verlassen, beziehungsweise wird er auf jeden Fall seine Mama und die Tante, dann Mangala, irgendwann verlassen müssen. Also das wäre in der Natur genau dasselbe. In der Natur muss ein kleiner Bulle also mit 5, 6, 7 Jahren so um den Dreh, wird er dann von seiner Herde weggeschickt, weil die dann durchaus sehr, sehr aufmüpfig werden und sagen wir, die Kräfteverhältnisse ja immer schwieriger werden, die Kühe können sie dann nicht mehr so wehren und dann wird durchaus rabiater deutlich gemacht, dass er jetzt gehen sollte. Kuhkalb bleibt in der Herde, bei der Mama, bei der Oma im besten Fall. Genau, aber so ist es bei uns auch. Wir arbeiten sehr viel dran, dass der Gajendra und der Otto sich sehr gut miteinander verstehen, weil dann hätten wir schon mal eine Option mehr, dass der Otto zum Beispiel auch bei seinem Papa, beim Gajendra, noch eine Zeit lang mitlaufen kann. Mhm. Weil er ist da sehr umgänglich, akzeptiert es auch und das Schöne ist, er lernt wirklich am Otto jede Menge. Also wenn man das beobachten kann, der Gajendra ist oft am Vormittag mit auf der Anlage bei seiner Herde und die 2, die sind dann wie Pech und Schwefel, die gehen keinen Millimeter auseinander. Gut, der Gajendra hätte es bestimmt gerne mal, dass er ein bisschen weiter weggeht, aber der Otto sicher nicht. Und ja, das Außergewöhnliche ist, dass er das so akzeptiert, der Gajendra. Also der lässt Sachen mit sich machen, der Otto darf den quer über die Anlage schieben. Ich meine, der Otto hat 1,5 Tonnen, der Gajendra 5,5. Wenn der Gajendra das nicht will, dann macht der Otto das nicht. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich, dass er ihm so viel Freiheiten gibt, dass er ihn tatsächlich rundherum piesacken darf. Meistens verläuft das recht ruhig. Da macht der Otto auch wenig und akzeptiert es. Wenn er doch irgendwie ein bisschen mal einen kleinen Schmerz oder was spürt, dann schreit er los und dann ist Timi aber sofort da. Also das weiß er auch ganz genau. Wenn er einmal schreit, dann rennt Timi quer über die Anlage. Und andererseits ist aber auch schön zu beobachten, die enge Beziehung von der Mangala und vom Gajendra, weil die eben damals zusammen aus Indien zu uns gekommen sind. Allerdings nicht verwandt, aber sie kennen sich halt fast ihr ganzes Leben. Und Mangala hilft dann doch durchaus mehr zum Gajendra. Also die stellt sich dann auch mal ganz schützend vor ihn und bestraft den Kleinen, weil er jetzt da zu rabiat war, und schubst ihn auch mal um. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Klar, die Mama hält immer zum Sohn, das ist ja klar. Aber Tante Mangala ist immer so hin und her gerissen. Mhm. Einmal hilft es am Gajendra, einmal dann doch am Otto. Also das ist einfach schön, wenn man da die verschiedenen Komponenten hat und das halt beobachten kann.
Das sind jetzt asiatische Elefanten. Mhm. Im Moment macht ja die Runde, dass der Präsident von Botswana 20.000 Elefanten verschenken möchte. Meine, sie haben ein bisschen Platz noch, sie könnten ja durchaus einen aufnehmen. Würde das denn gehen, dass ein afrikanischer Elefant zu asiatischen Elefanten dazustößt?
Also das hat früher öfters gegeben, dass man die Haltung so praktiziert hat, auch hier bei uns, da kann der Andi mit Sicherheit gleich noch mehr dazu sagen. Was auf jeden Fall interessant ist, dass es sind zwei völlig unterschiedliche Arten, also es sind völlig verschiedene Elefantenarten tatsächlich, die sich auch von der Kommunikation und so her nicht unbedingt verstehen. Also man hat da herausgefunden, es gibt zum Beispiel Beispiele, wo afrikanische Tiere die Sprache der Asiaten gelernt haben, damit sie sich irgendwie verständigen können.
Was ist also denn die Sprache?
Wie muss man sich das vorstellen? Das ist Unterschied. Das sind bei Asiaten mehr so, ja, so Zwitscherlauter und Rumbles nennt man so tiefe Töne, zum Beispiel auch von der Körpersprache. Und in dem Beispiel, was jetzt gemeint hat, hat tatsächlich die afrikanische Kuh diese Zwitscher Laute nennt man ja mehr oder weniger gelernt, damit die sich unterhalten können, auf gut Deutsch gesagt.
Was aber tauschen die Elefanten denn aus? Was würden Sie sagen?
Das ist Spekulation, was genau, aber ein Gemütszustand und einfach Umweltdinge, was so passiert, auch mal Gefahr oder Ähnliches. Aber es ist nicht unbedingt, was man jetzt heutzutage auch machen sollte. Und ja, wie soll man sagen, das ist jetzt nicht die natürliche Situation, die treffen sich in der Natur nicht. Also das ist interessant zu sehen, ja, oder auch von der Vergangenheit zu wissen, aber jetzt ist man mit der Haltung so, man hat so viel Platzbedarf auch für die Tiere. Also wenn wir jetzt hier nochmal ein Elefantenhaus hätten, nochmal die Fläche, könnte man von mir aus gern auch afrikanische Elefanten halten. Gerne, das wäre auf jeden Fall spannend und schön, aber die haben wir natürlich nicht. Also man muss sie eigentlich festlegen.
8000 Quadratmeter Fläche haben Sie hier in Tierpark.
Genau, haben wir aktuell mit innen und außen.
Das ist ja für die Stadt München natürlich viel, aber im Vergleich zum natürlichen Lebensraum der Tiere nicht so viel. Das heißt, Sie müssen die Tiere beschäftigen, damit die was zu tun haben.
Klar, im Vergleich zur Natur ist es nicht so viel, aber da muss man bedenken, was ist der Grund in der Natur, warum die Tiere so viel wandern, warum sie so viel unterwegs sind. Ja, das ist Nahrungsmangel oder Nahrungssuche an sich, vor allem auch Wassersuche, haben sie alles bei uns, brauchen sie nicht suchen. Ja. Ist die
was,
Suche
was nach fressen die denn? Partner, können Sie uns genau. das erzählen?
Also Elefanten sind ja reine Vegetarier, fressen also in der Natur in erster Linie Gräser, dann Laub und Holz, also von den Bäumen die Äste. Und bei uns im Zoo kriegen sie halt auch zum Teil Äste, Blätter, Heu, im Sommer Gras. Und das halt dann schon in großen Mengen auch.
Wo kommt das denn alles her?
Das muss natürlich gekauft werden. Da fährt jeden Tag von uns ein Kollege, also nicht vom Elefantenhaus, aber vom Tierpark an, der fährt da und mäht das Gras in der Nähe von München, auf einem städtischen Gut, und bringt es dann in den Zoo und das wird dann morgens im Zoo verteilt an allen verschiedenen Stellen, nicht nur für die Elefanten, für die anderen Tiere auch, die eben Gräser fressen. Ja, und das wird dann im Sommer so gemacht, im Winter haben wir überwiegend Heu, aber sie kriegen zwischendrin einmal mit Heu dann Obst und Gemüse natürlich auch. Das kommt dann von der Großmarkthalle. Das ist so der Hauptbestandteil der Nahrung. Also.
Hat denn jedes Tier eine Vorliebe?
Ja, individuell. Das ist wie bei uns Menschen. Also nicht jeder Elefant mag das Gleiche gern zu sich nehmen wie der andere. Unser Mangala ist zum Beispiel eine absolute Rohkostlerin. Die mag am liebsten Knollensellerie, Staudensellerie, Kohlrabi. Da ist ganz narrisch drauf. Die Panang, die jetzt in Zürich ist, die mochte das überhaupt nicht. Der waren lieber Äpfel, Wassermelonen und sowas. Also wenn man der zu hingegeben hat, dann ist draufgestiegen und hat es am Boden verschmiert. So mit dem Motto, was will ich damit? Der Otto, der mag am liebsten im Augenblick Bananen. Und eine Zeit lang hat er Weintrauben sehr gern gemacht. Und jetzt hat, und Temi, seine Mama, bei der ist eben, der ist wurscht, die mag immer Hauptsache viel.
Hauptsache viel. Haben Sie beide denn Lieblingstiere oder ein Tier, das Sie ganz speziell betreuen?
Nein, also ich denke, dass mit Sicherheit jeder irgendwo sein Lieblingstier hat, aber das würde man nicht sagen. Ah. Weil das wird natürlich die anderen nicht gerecht. Man behandelt ja alle da gleich. Da
wie hat Eltern, keiner, die auch nicht sagen würden, das ist mein Lieblingssohn. Oder
da hat jetzt für die Elefanten keiner einen Nachteil, weil man vielleicht den einen lieber oder weniger, das gibt's nicht. Also die Versorgung, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit, die ist bei allen gleich, aber es gibt eben individuelle Unterschiede. Also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, ja, Mangala ist eher eine, da kann und will man sehr nah dran sein. Sie mag das auch selber, weil sie dann herkommt. Herr Temi ist zum Beispiel auch kein Elefant, der das gerne hat. Also die ist eher sehr direkt und ja durchaus einmal ja, ein bisschen cholerisch und rabiater. Also jetzt, die ist jetzt nicht unbedingt so, was man sagt, der Kuschelelefant oder ähnliches. Also da muss man schon eher ein bisschen aufpassen, was aber nicht heißt, dass man sich nicht gleich um sie kümmert. Das ist halt ihr Charakter.
Wie nah dürfen Sie den Tieren denn kommen? Sie haben jetzt vom direkten zum sogenannten geschützten Kontakt umgestellt. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Art, heute mit Tieren umzugehen. Mhm. Können Sie das ein bisschen erklären? Das heißt, kuscheln Sie tatsächlich noch mit den Tieren? Reiten Sie womöglich auf den Elefanten?
Nein, also reiten nicht, aber ja, kuscheln hört sich jetzt so an. Körperkontakt. Ja, Körperkontakt ist für Elefanten total wichtig. Ja, das sind Kontakttiere. Wenn man die beobachtet, ja, wie oft sie sich gegenseitig halt berüsseln, wie groß die Rolle einfach spielt, dass der andere da ist. Ja, dass sie einfach Kontakt zueinander haben. Und das geht die Pfleger natürlich genauso was an. Wir brauchen einen engen Kontakt zu den Tieren, da muss ein Vertrauen aufgebaut werden und viel Training. Ja, das ist im geschützten Kontakt genauso möglich. Es ist halt einfach nur der Unterschied, es ist was dazwischen. Also beide Seiten haben immer die Möglichkeit, auch mal einen Schritt zurückzugehen.
Was ist dazwischen? Eine Stange? Ein Zaun? Oder?
Das muss nichts Großartiges sein. Das muss einfach was sein, was der Elefant nicht kaputt machen kann. Es kann ein stabiles Stahlseil oder irgendein Seil sein, das halt nicht gleich durchreißt. Oder auch mal, sage ich, ein Durchgang, wo wir drinstehen und dadurch gesichert sind und halt sofort weg können. Es geht halt nur darum, dass man nicht direkt neben einem Elefanten steht.
Warum macht man das heute so?
Naja, das hat den Hintergrund, dass man einfach einerseits sicherer arbeiten kann. Man hat halt die Möglichkeit, immer eben den Schritt zurückzugehen. Ja, wichtig für einen Pfleger ist einfach, dass er das Tier lesen kann, dass er weiß, wie geht's dem Tier heute, was ist da los. Beispiel von der Temi. Ja, die ist halt eben vom Charakter sehr direkt und dann gern auch mal ein bisschen cholerischer und zeigt, wenn ihr was nicht passt. Und den Moment, den muss man wissen, ja, den muss man lesen können. Das ist selten so, dass das aus dem Nichts kommt. Also wenn man mit ihr trainiert, dann merkt man schon, wenn sie sich so ein bisschen hochpusht, weil sie sich irgendwo ungerecht behandelt fühlt. Und jetzt bei ihrem Beispiel, sie will alles immer perfekt machen. Also wenn man nochmal korrigiert und sagt, nee, du musst noch ein Stück rüber, nochmal so. Und für uns ist das einfach wichtig, dass die Tiere auch exakt und genau mitarbeiten, weil das für die medizinische Versorgung dann auch wichtig ist. Und bei ihr ist es eben so. Wenn man es ein bisschen korrigiert, dann merkt man schon, ah, das gefällt dir jetzt nicht so. Und dann weiß man schon, jetzt kommt dann gleich irgendwas. Und das ist halt wichtig, dass man das sieht. Aber dann hat man im geschützten Kontakt die Möglichkeit, ja, man muss nicht in die Konfrontation gehen. Man geht einen Schritt zurück, sie regt sich kurz ab und dann geht's weiter.
Was ist Ihnen denn schon mal passiert, Herr Fries? Sie sind ja schon so lange jetzt dabei und ich habe auch gesehen, da sind Pflaster und Desinfektionssprays bei Ihnen hier gestapelt.
Die sind aber überall. Also dann sind das vielleicht einmal kleine Schnittwunden, wenn man sie beim Obstschneiden schneidet. Also ich muss sagen, ich habe Glück gehabt bisher in meiner Laufbahn hier in Hellerbrunn, habe ich nie große Verletzungen davon getragen. Das Einzige war, mir hat mein Elefant aber aus eigener Schuld und Fingernagel abgezogen, weil ich eben den Elefanten mit Karotten gefüttert habe und da war ein Pressetermin, die Taufe quasi von dem Tier und der Pate von dem Tier war auch dabei. Ja, und dann sind mir die Karotten ausgegangen und dann habe ich halt mit dem Finger, die großen Elefanten, die beißen eigentlich nicht zu, wenn man die sind das gewöhnt, dass man die mögen auch gerne, wenn man in die Zunge krault, weil die Finger salzig sind und die mögen das eigentlich ganz gerne. Und der kleine Elefant dachte sich, Ui, das ist nur mal eine Karotte und hat die Zunge auf die Seite und hat dann eben meinen Finger mit der gelben Rübe verwechselt und draufbissen. Und ich habe halt dann im Reflex die Hand rausgezogen und dann war der Fingernagel weg. Also das war eigentlich das Gröbste, was ich gehabt habe. Ich bin zwar mal auch ein paar Meter geflogen, aber das war eigentlich aus einer Situation heraus, wo ich hinter dem Elefanten gelaufen bin und ich konnte nicht über den Elefanten drüber schauen und ein anderer ist von der anderen Seite gekommen und hat ihm einen Schubs gegeben und die hat mich dann praktisch mit dem Fuß weggeschoben, damit mir nichts passiert und ich bin halt dann ein paar Meter geflogen. Aber da ist mir auch nichts passiert, also da habe ich auch Glück gehabt. Mhm. Aber es gibt natürlich, muss ich sagen, in unserer sogenannten, ja, was heißt Szene, ist jetzt übertrieben, aber in dem Beruf halt, ja, gab es viele schwere Unfälle, auch tödliche Unfälle. Ich habe viele Kollegen sehr jung schon verloren.
Aber nicht in München?
Nicht in München, nein, Gott sei Dank, aber eben in dem Berufsbild. Ja. Und da hat man natürlich irgendwann einmal gesagt, da muss man was machen, weil das ist nicht normal und es ist ja auch nicht schön, dass man einen Mitarbeiter verliert. Und darum ist es halt entstanden und der Trend ist halt jetzt, dass alle Zoos das bis spätestens 2030 machen wollen, gerade bei den Elefanten. Und was ja auch sinnvoll ist in meinen Augen. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich sagen muss, ich habe natürlich über 30 Jahre lang im direkten Kontakt mit den Elefanten gearbeitet und habe da auch schöne Erlebnisse gehabt.
Was haben Sie damals gemacht, was Sie heute nicht mehr machen können oder wollen?
Ja, wir haben zum Beispiel damals ja auch, wie Sie erwähnt haben, reiten können. Wir sind mit den Elefanten zum Baden gegangen im Sommer, auf denen drum gesessen beim Baden, dann mit ihnen rausgeritten, teilweise im Tierpark rumgeritten und da ein bisschen mit den Bäumen gezogen und so Sachen gemacht, aber auch dann im Gehege für die Besucher dann so Vorführung gemacht und so, was der Arbeitselefant in Asien eigentlich macht. Und das war natürlich auch schön. Aber wie gesagt, es ist so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen muss, wir machen es jetzt, glaube ich, 6 Jahre, den geschützten Kontakt. Und ich genieße es sehr, weil natürlich muss man auch dazu sagen, die Tiere haben sie am Anfang was für Mensch- und Tierumstellung. Weil jeder hat so seine Gewohnheiten und seine Rituale und gerade Tiere oder auch im speziellen Elefanten brauchen diese Rituale, um sich orientieren zu können. Wenn das auf einmal alles wegfällt, dann ist es für sie komisch. Hat eine Zeit gedauert, bis sie alle umgestellt haben, Mensch und Tier, und mittlerweile läuft es sehr gut. Und man muss halt einfach sagen, man hat jetzt nicht mehr das so, die Elefanten kümmern sich mehr um sich selber und miteinander. Denn früher war es halt einfach so, die Tiere sind ja von klein auf in Menschenobhut gewesen und sind von klein auf daraufhin konditioniert worden, in dem System, das der Mensch vorgibt, zu funktionieren. Und jetzt ist es so, dass die Tiere halt selber entscheiden können. Mache ich mit, mache ich nicht mit? Oder habe eben dann die Möglichkeit, indem dass ich dann eben Futter verstreue, dass sich die Tiere das selber suchen müssen, also den Tagesablauf selber einteilen und sich einfach selber mit sich ihrer eigenen Art beschäftigen und nicht darauf warten, wann kommt der Pfleger oder wie es ganz früher war, dass das Zoobesucher die Elefanten ja noch füttern durften, über den Graben hinweg. Und dann hast du nur einen ganzen Tag bettelnde Elefanten, die sind in der Früh aus dem Haus rausgegangen, bis vor zum Graben, sind da Stäble am ganzen Tag, haben ein Semi und ein was weiß ich was gekriegt, haben nach dem anderen gefressen und am Abend sind sie wieder reingegangen. Also es ist keine sozialen Interaktionen untereinander, höchstens Futterneid. Es musste dann also auch immer Pfleger dabei stehen und aufpassen, dass sie nicht die Elefanten dann um das Futter prügeln, was die Leute reinschmeißen oder ihnen gegeben haben. Und das ist halt einfach anders geworden. Und dadurch kann man jetzt als Zoobesucher auch, wenn man schaut, natürlichere Verhaltensformen bei den Elefanten beobachten. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann sieht man das, wie die miteinander agieren, wie der Otto spult und so weiter und so fort. Und das hat es halt früher nicht gegeben, weil da war eben dann, der Mensch hat es denen vorgegeben.
Das heißt, die Tiere sind zufriedener, fühlen sich womöglich wohler?
Also ich habe zumindest schon den Eindruck, dass sie dann eben ein Stück weit entspannter sind, weil sie natürlich nicht irgendwie auf irgendwas warten, was jetzt um die Zeit passieren muss, was dann vielleicht doch nicht passiert, oder sie haben keinen Stress mehr in dem Sinn jetzt. Sie machen ihr Ding und wenn sie keine Lust haben, machen sie es halt nicht. Dann ist es halt eher eine Sache. Ja.
Was sollten denn die Besucher auf gar keinen Fall tun?
Naja, auf gar keinen Fall sollte man irgendwas in die Anlagen schmeißen oder auch aus, sei es auch aus gutem Willen, irgendein Futter oder ähnliches reinschmeißen.
Füttern ist das einfach komplett verboten.
Nein, da schadet man den Tieren einfach. Das ist nicht richtig. Man weiß genau, was die Tiere brauchen und das bekommen sie auch von uns. Also da muss sich keiner Sorgen machen, dass da an irgendwas fehlt. Und auch wenn es gut gemeint ist, aber da schadet man einfach mehr.
Der Tierpark Hellabrunn wurde 1911 eröffnet und seit 1914 gibt es Elefanten, also seit 110 Jahren. Vor allem britische Zoos haben jetzt angedacht, die Elefantenhaltung auslaufen zu lassen. Könnte das in Hellabrunn auch passieren?
Naja, was heißt könnte? Was in Zukunft kommt, das können wir jetzt nicht abschätzen. Meiner Meinung nach sollte man das nicht machen und wird es auch in meinen Augen hoffentlich nicht so kommen, weil man einfach ja den Blick dafür verliert. Also ich sehe das an meinem eigenen Sohn, der ist jetzt auch 3, und was er für enge Bindung schon über mich praktisch zu Elefanten hat, was er da alles mitnimmt, wie begeistert er einfach, klar, weil der Papa da arbeitet und er natürlich die Elefanten von uns aus dem FF kennt und da immer viel dabei ist und viel weiß, aber bin mir sicher, er wird sein Leben lang versuchen, auch Elefanten für die Menschheit zu bewahren und zu schützen. Und ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, weil auch in der Natur, wenn man sieht, ja, was gibt's leider noch für freie Natur, für wilde Natur, die gibt's kaum mehr oder eigentlich gar nicht mehr. Die Elefanten sind in ihren Heimatländern, in Nationalparks, ja, da gibt's auch Grenzen. Die lernen die Tiere auch sehr, sehr schnell, weil sobald man über die Grenze rausgeht, ja, dann gibt es Stress mit Menschen. Und dieser Mensch-Elefant-Konflikt, der ist tatsächlich sehr, sehr groß. Und damit man das vermitteln kann, ja, damit man das unseren Besuchern vermitteln kann, dass man es gerade Kinder mitgibt, ja, wie wichtig sind Elefanten auch für die Ökosysteme. Das finde ich essentiell und unglaublich wichtig, dass man dann einen Elefanten hält, ja, Elefanten auch in dem Sinn zeigt, wie die miteinander umgehen, ja, dass man da sehr viel Education macht und wirklich die Leute mitnimmt. Und ich glaube, wenn man bei uns an der Anlage steht und unsere Tiere einfach beobachtet, da zuschaut, was passiert oder auch uns dann bei den Kommentierungen zuhört oder auch mal ins persönliche Gespräch mit uns geht, glaube, da kriegt man dann schneller Begeisterung für die Tiere mit und für was man sie begeistert, das schützt man dann auch gerne. Und das finde ich sehr wichtig.
Ja. Es gibt natürlich auch viele Kritiker von Tierparks oder von Zoos. Denen entgegnen Sie das dann so?
Ja, auf jeden Fall, weil ich sehe einfach, ehrlich gesagt, da keine Alternative dazu. Wenn man jetzt eine Doku sieht, ja, da ist alles immer sehr, sehr schön. Ja, es ist, natürlich gibt es auch gute, kritische Dokus, die dann belegen, was haben die Tiere für Probleme, aber sagen wir, die allermeisten, da sieht man einen Elefanten in einer schönen Landschaft oder jetzt in einer schönen Landschaft in Afrika oder jetzt bei uns die Asiatischen in einem völlig intakten Regenwald, ja, traumhaft, wunderbar. Aber so ist leider Gottes meistens nicht mehr. Und dass man halt einfach mitbekommt, was haben die für Aufgabe, wie wichtig sind die, das finde ich, kriegt man nur mit, wenn man es hautnah erlebt.
Und was meinen Sie unter Aufgabe? Das sind jetzt nicht die Arbeitselefanten.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also klar, die muss man auch bedenken. Arbeitselefanten, ja, die hat's.
Was ja schon auch Tierquälerei.
Die hat's lange gegeben. Auch wir haben sehr viele Nutztiere in Deutschland, so ist es nicht. Also da darf man nicht immer so auch dann, klar ist schwierig, Äpfel-Birnen vergleichen, so in die Richtung, aber ja, die haben ja ihre Aufgabe gehabt und die darf man auch nicht vergessen, die gibt's immer noch und die haben jetzt teilweise halt keine Aufgabe.
Also Baumstämme also, aus dem Urwald holen.
Genau, ähnliches, ja, Beispiel. Hat alles irgendwann mal auch seinen Sinn gehabt, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr, aber es gibt Möglichkeiten, wie man eben sagen wir mal, Naturschutz betreiben kann, auch mit Tourismus, mit Ähnlichem. Ja, es geht eigentlich immer darum, die Menschen für den Schutz zu begeistern und die mitzunehmen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, dass man da einfach ja die Leute wirklich mitnimmt und vor allem auch die Leute vor Ort nicht vergisst.
Also das ist eine der großen Aufgaben in eines
Tierparks. Na klar, wir sind hier in München, ja, haben einen schönen Tierpark, haben ein wunderschönes Elefantenhaus, haben tolle Tiere. Ja, es ist für die Leute schön zu beobachten. Und dann kann man was vermitteln, dann kann man was mitgeben. Weil auch wir hier in München, ja, in Deutschland, wir haben einen riesen Anteil an dem, dass einem asiatischen Elefanten in ihrem Heimatland, in ihren Heimatländern schlecht geht. Ja, wir verbrauchen jede Menge Palmöl, da ist fast keiner davon gefeit. Ja, man kann es versuchen zu vermeiden, aber es geht fast nicht. Ja, es frisst deinen Lebensraum einfach auf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier keine Elefanten, keine Großsäuger mehr halten würden, ja, ich glaube, dann würde es halt kaum mehr wen, auch auf gut Deutsch gesagt, interessieren, wenn man das jemandem erzählt. Wenn man das vor Augen sieht, ja, man hat da wunderbare Herde, was passiert da alles, wie kann man auch, was auch spannend ist, wie kann man mit den Tieren wirklich arbeiten, ja, so wie bei uns jetzt im geschützten Kontakt, ja, wir sind sehr, sehr eng dran, man sieht, wie diese Bindung entsteht und da kann man für die Natur aber auch was lernen. Ja, wir haben hier, ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, das Beispiel, aber beim Gajendra auf der Anlage nisten sich Jahr für Jahr immer Hornissenvolk ein. Ja, in einem Beschäftigungsbaum, das ist ein schöner Hohlraum, wunderbar. Und wir sehen, Jahr für Jahr kommt wieder ein Volk, nistet sich da an und die kommen wunderbar miteinander aus. Der Gajendra weiß genau, oh, dieses Gesurre, es ist, hoppla, da muss ich vielleicht ein bisschen Abstand halten. Das tut weh, wenn ich da zu nah hinkomme. Die Hornissen lernen das auch über die Zeit, ja. Okay, der kommt da immer vorbei, aber der tut uns nichts. Das arrangiert sie. Und das kann man nutzen. Es gibt Projekte, wo man Bienenstöcke zum Beispiel hernimmt, um Felder vor Ort zu schützen. Ja, die Erkenntnis, dass ein Elefant jetzt aber auf Bienenstöcke, auf Hornissen, auf Wespen zum Beispiel reagiert, die hat man aus Menschenobhut. Also man betreibt viel Forschung, man betreibt viel Verhaltensforschung, wo man Dinge erkennt, die man dann nutzen kann. Und nur so funktioniert es. Wenn man aus der Menschenobhut wegnimmt, dann verliert man auch sehr, sehr viel. Dann verliert man sehr viel Erkenntnisse, dann verliert man sehr viel Berührungspunkte, verliert sehr viel Begeisterung dafür. Und ich denke, dass das auf jeden Fall wert ist. Und klar, für uns, muss man sagen, aus tierpflegerischer Sicht, die Arbeit mit Elefanten ist einfach, das ist ein Traum, das ist wunderschön. Und das möchte ich nochmal betonen, im geschützten Kontakt ist da wirklich auch bei uns die Betonung auf Kontakt. Wir gehen da keinen Millimeter von unseren Tieren weg, weil das brauchen sie tatsächlich. Und damit wir die ja 100% versorgen können und wie der Andi beschrieben hat, das ist wirklich schön, dass die Tiere jetzt eine Zeit für sich haben, ja, ein intaktes Herdenleben ausprobieren können. Aber das ersetzt uns nicht, ganz im Gegenteil. Also man sollte nicht so weit kommen, dass man den Tieren sich komplett selbst überlässt, weil das sind Tiere, die in Menschenobhut geboren sind. Der Großteil oder auch wie bei uns jetzt der Gajendra und Mangala, die sind ja seit 94 bei uns, die kennen das jetzt so lang, die brauchen tatsächlich einen Menschen als Kontaktperson, ja, als Halt, als Anker. Ja, wir sind für die Tiere da sehr wichtig und die wissen ja genau, wenn irgendwas ist, ja, dann sind wir da als Hilfe. Wenn ein Elefant eine Verletzung hat oder so, dann kommt er und zeigt uns die. Ja. Also da muss der Kontakt nah da sein. Auch was sehr wichtig ist, dass man es geistig auch wirklich fordert. Die haben ja Herdenleben, ja, aber das Training ist da auch sehr, sehr wichtig.
Ja. Apropos Kontakt, ich würde mit Ihnen jetzt gerne noch rausgehen.
Sehr gerne,
dass wir Runde, direkt bei den Elefanten sind. Jetzt sind wir im Elefantenhaus, beziehungsweise da, wo die Pfleger das Fressen haben. Hier ist ein Bottich mit Trockenfutter und ein Bottich mit geschnittenen Äpfeln. Das haben Sie heute Morgen schon gemacht wahrscheinlich.
Richtig, ja. Da muss man, manchmal kommt man sich vor wie in einer Großküche, weil da wird dann Obst und Gemüse geschnitten in größeren Mengen, dass da ein Mann schon eine gute Stunde damit beschäftigt ist, um das zu schneiden.
Das kann ich mir vorstellen, das sind so mehrere Kilo. Ja. Wir haben jetzt mehrmals drüber gesprochen, beziehungsweise haben mehrmals erwähnt, dass die Tiere trainiert werden. Was genau machen Sie denn mit den Tieren und wie machen Sie es?
Ja, wir trainieren ja, wie gesagt, im geschützten Kontakt. Das heißt, wir haben sogenannte Targets. Das sind eigentlich nur zwei Bambusstangen. Und der Elefant lernt halt, wenn er dieses Target berührt, dann gibt es einen Klicker, also ein akustisches Signal, also ein Brückensignal, dass der Elefant realisiert, wenn er das Target berührt, dann gibt es eine Belohnung dafür. Er kriegt dann eine Belohnung.
Also ein Apfel zum Beispiel.
Ein Apfel oder Brot, je nachdem. Oder auch dieses Trockenkekse, da diese Trockenbelohnung. Und dann ist es so, dass man das dann ausweiten kann, dass man das eben, meinetwegen die Bambusstange so hält, dass der Elefant dann lernt, dass es ein Bein berührt. Und wenn man das Target immer höher hebt, dann hebt das Bein natürlich auch immer höher. Und irgendwann kann man dann einen nächsten Schritt machen, dass er das Bein auf ein Podest oder was stellt, dass man dann Fußpflege machen kann. Man muss alle 6 bis 8 Wochen die Zehennägel feilen. Und die Sohlen nachschneiden, dass sich da keine Risse bilden, dass keine Bakterien einwandern können, sonst gibt es Entzündungen. Und das weiß ja jeder von uns auch, wenn er mal eine Nagelbettentzündung gehabt hat, das ist sehr schmerzhaft. Und darum ist es so, dass die Elefanten haben ja praktisch mehrere Angestellte, die sich um sie kümmern. Und dann muss man sie halt auch optimal versorgen. Und dazu gehört natürlich auch die Fußpflege, die man macht. Und dieses Training basiert halt darauf, dass man die Tiere in verschiedensten Situationen eben zum Beispiel behandeln oder anfassen und berühren kann, dass der Elefant nicht wegen jeder Bagatellverletzung in Narkose gelegt werden muss. Weil eine Narkose zwar heutzutage nicht mehr so schwierig ist, wie es früher mal war, aber trotzdem immer noch ein Risiko, wie beim Menschen halt auch. Da kann natürlich was passieren, wenn so ein schweres Tier über mehrere Stunden liegt, dann ist es gefährlich, weil dann eben ein Elefant auch aus dem Grund sehr wenig liegt oder nicht so lange liegt, weil dieses Gewicht, die sie irgendwann früher oder später selber erdrücken würden mit den ganzen inneren Organen, die sehr schwer sind und sehr groß sind. Okay. Und dann schlafe ich natürlich ein Pfirser, wenn es drauf liegt, dann ist es schwer aufzustehen und so weiter und so fort. Und darum trainiert man die Elefanten eben auf solche Situationen hin oder zum Beispiel um Blut abnehmen zu können hinterm Ohr. Es wird dann täglich trainiert, dass man, wenn man, wir nehmen einmal im Monat routinemäßig Blutproben von den Elefanten, die dann auch untersucht werden natürlich. Zum einen weiß man dann immer über den aktuellen Gesundheitszustand der Tiere Bescheid, man könnte dann auch Trächtigkeit nachweisen etc. etc. Und das ist halt immer so, dass man sagt, man möchte das Optimum erreichen und dafür muss man was tun. Und damit trainiert man halt. Aber es wird immer eben im positiven Sinn mit einer Belohnung gemacht.
Das sind jetzt aber keine Kunststückchen, die Sie da trainieren?
Sondern nein, das ist eigentlich ein medizinisches Training. Man kann natürlich auch irgendwas anderes noch machen, dass man zum Beispiel ein Stück Holz reinschmeißt und es dann dem Elefant, dass der Elefant es dann bringt wie ein Hund und abgibt und sowas. Das ist auch zur Beschäftigung dann. Also man kann das natürlich ausbauen. Aber es ist nicht dazu gedacht, dass der Elefant einen Kopfstand oder einen Handstand oder
so. Also nicht so wie im Zirkus. Das ist kein,
nein.
Kein Kunststücktraining.
Nö. Das ist, macht da keinen Sinn jetzt für uns. In unserer die Arbeitsweise, die wir haben, braucht man das eigentlich nicht.
Und wie oft passiert das dann am Tag? Wie viele Stunden beschäftigen Sie sich auf die Art und Weise mit dem Tier?
Also das Training findet täglich statt. Was fest ist, ist, wir trainieren immer einmal in der Früh auf jeden Fall. Da wird für jeden Elefant sich die Zeit genommen und wirklich auch ausführlich. Da hat man keinen Zeitstress, kein nix rundherum. Im besten Fall macht man nur das Handy aus, weil sonst klingelt es und lenkt wieder ab. Also das ist auch was, was einem die Tiere dann auch übel nehmen. Also wenn man im Training ist, da fordern die auch wirklich zu 100% unsere Aufmerksamkeit. Also das ist tatsächlich so. Wenn es mal klingelt und wichtig ist, dann das merkt man sofort. Dann sind sie aus dem Training raus, da sind sie kurz beleidigt und dann geht es weiter. Also wir haben das fest, ganz fest im Tagesrhythmus eingeplant, dass wir trainieren.
Wie lange dauert das dann?
Das dauert Minimum 1,5 Stunden für alle. Kann aber länger dauern. Ein Training, das darf man nicht zeitlich festlegen. Wie lange muss das dauern? Wie lange darf das dauern? Nee, das ist nicht richtig. Man braucht seinen festen Zeitraum, wo man halt einfach auch so einmal die Lockerheit hat, keinen Stress hat, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel alles 100% super funktioniert hat, der Elefant voll bei einem da ist, die Kommandos super gemacht hat, exakt auch und schön mitgearbeitet hat, dann muss man das nicht eine halbe, dreiviertel Stunde lang ziehen, weil dann erreicht man schon wieder das Gegenteil. Man will ja, dass das was Schönes fürs Tier ist, was Positives, wo es geistig gefordert werden, wo wir natürlich auch zu unserem Ziel kommen, wie jetzt zum Beispiel Blutabnahme oder es ist egal, was wir uns halt für ein Ziel setzen, was wir gerade für Aufgabenstellungen haben.
Also Zehennägel fallen stelle ich mir Beispiel, schon auch nicht ganz ohne vor.
Nein, das dauert dann natürlich auch länger. Aber da ist auch die Frage, wie viel Füße kann man an einem Tag machen? Also Gajendra ist zum Beispiel so, ja, da kann man dann auf einmal beide Vorderfüße zum Beispiel machen. Ja, dann ist aber gut, dann muss man es eigentlich auch gut sein lassen. Manchmal hat er Tage, da macht es ihm so viel Spaß und der Gajendra ist wirklich so, der liebt die Aufmerksamkeit. Also wenn wir da irgendwas haben, da macht er immer bereitwillig und gerne mit. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen weitermachen, aber man sollte sich da immer schon ein bisschen am Tier orientieren.
Dürfen Sie auch Zahnpflege machen?
Ja, dürfen wir auch. Und auch die Stoßzähne bei uns werden durch uns Tierpfleger auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gepflegt. Also sogar schon beim Otto mit seinen relativ kleinen Stoßzähnen noch. Er ist jetzt, wie gesagt, 3, so mit 1,5 sind die durchgebrochen. Und seitdem kümmern wir uns auch darum. Also was uns wichtig ist, dass wir vorne zum Beispiel die Spitzen ein bisschen zurückfeilen, dass wir die wegnehmen. Weil er spielt sehr, sehr viel mit den anderen, rangelt viel, auch mit dem Gajendra, und dann wird auch mal gern mal hinten ein Popo reingepikst und über die Anlage geschoben. Und damit man die anderen schützt, damit keine Verletzungen entstehen, feilen wir die mit der Flex auch zurück. Aber das ist alles auch Teil vom Training.
Und das ist ohne Narkose? Und
das ist ohne alles. Der Otto kommt her, ja, der hat am Anfang, klar, erstmal muss er lernen, dass er der Otto ist. Er kennt seinen Namen nicht, woher. Muss er fest an einem Platz stehen, und so baut man das alles auf. Und mittlerweile sind wir so weit mit ihm, dass er sehr, sehr viel beherrscht, sehr viele Kommandos kann. Und da ist sogar das kein Problem. Er kommt dann her. Ja, dann lässt man einen Salut machen, das heißt, dass er einen Rüssel nach oben nimmt. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir seine Backenzähne sehen, dass wir seine Schleimhäute sehen, ob alles in Ordnung ist. Da können wir sehr viel ablesen. Es ist auch täglich wichtig, dass man da so eine Art Gesundheitskontrolle macht.
Was kann denn so ein Elefant haben? An was kann der denn erkranken?
Naja, im Fall von Otto wäre das naheliegendste Herpeserkrankung. Gerade für kleine Elefanten ist das wirklich dramatisch und muss man nicht drum rum, ein Riesenproblem auch in der Haltung. Herpes ist für kleine Elefanten oft leider tödlich und leider auch sehr, sehr schnell tödlich. Also es gibt verschiedene Strains, also Stränge an Herpes, die dann weniger schlimm oder dramatischer sind. Aber wenn man praktisch einen Strang hat, der sehr schnell verläuft und dramatisch ist, dann zählt er jede Stunde, jede Minute. Und wenn wir bei ihm zum Beispiel feststellen würden, ja, seine Schleimhäute sind jetzt nicht mehr so schön rosig und wunderbar vom Maul her, dann würde man sofort reagieren und dann muss man sofort behandeln. Und wenn man jetzt aber mit ihm nicht trainieren würde, dann würde man das gar nicht wissen, weil er kommt nicht einfach so her und macht das mal. Und gerade am Otto sehen wir eigentlich schon den Erfolg auch vom geschützten Kontakt, weil er ist bei uns der Erste, der im geschützten Kontakt auf die Welt gekommen ist. Und den wir auch im geschützten Kontakt trainieren. Und der ist jeden Tag mit Eifer dabei. Der hat so viel Lust drauf, dass er zu uns herkommt, dass er wirklich trainiert. Ja, jetzt schreit mal der Gajendra wieder kurz nach Aufmerksamkeit.
Genau, was will der? Der stampft mit dem Fuß auf den Boden.
Der hört uns hier, und das ist genau das Beispiel. Also die kennen uns natürlich ganz genau. Und wenn wir hier sind, dann will er natürlich auch was davon haben. Und vom Erzählen hat der Gajendra natürlich dann wenig. Auch wenn es um seinen Sohn geht. Aber das weiß er ja nicht. Nicht zurück zum Otto. Also der trainiert wirklich sehr, sehr gerne. Bei ihm ist es eher so, wenn man schon alles dreimal und viermal abgefragt hat und noch weitermacht und dann noch sowas macht, wie dass ich ihm die Zähne ein bisschen zurückfeile oder auch, dass ich es ihm mal putze. Ja, dass nicht so gelb einfach vom Lehm, von allem werden. Das mache ich auch von Zeit und Zeit, beim Gajendra auch. Das machen wir immer wieder. Das mögen sie auch ganz gern dann. Also das alles funktioniert nur, weil er so viel Lust drauf hat, weil er Lust auf die Belohnung hat. Und wenn man dann, wie gesagt, alles schon 100-mal gemacht hat mit ihm, dann steht er immer noch da und sagt, und wie machen wir weiter, wie machen wir weiter. Also das macht den Elefanten riesen Spaß und uns natürlich auch. Aber einen ganzen Tag kann man nicht trainieren, weil wir wollen es auch nicht frustrieren, dass es dann irgendwann nicht mehr klappt. Weil man sollte das Training wirklich auch immer positiv aufhören und positiv verlassen. Also wenn irgendwas zwischendurch nicht funktioniert hat, da sage ich immer auch mal, am Ende muss man als Pfleger gewinnen. Also man muss nicht unbedingt gleich das durchsetzen, das funktioniert ja auch nicht im geschützten Kontakt. Man hat ja jetzt in dem Sinn erstmal keine Möglichkeit, dass man es durchsetzt, muss man auch nicht. Aber man darf das dann nicht vergessen. Also wenn irgendein Kommando zum Beispiel nicht so hundertprozentig, wie ich mir das vorstelle, ausgeführt wird, mache ich erstmal was anderes, lenke das Tier ein bisschen ab, ja, lass irgendwas machen, was super beherrscht, und komme dann nochmal zurück. Und dann machen sie es in den meisten Fällen nochmal exakter und genauer. Also es ist wirklich, das Training im geschützten Kontakt ist schon spannend, weil man ist als Pfleger sehr gefordert. Also man muss da 100% Aufmerksamkeit haben. Es spielt eine große Rolle, wo und wie man vor einem Tier steht. Also manchmal denkt man sich, warum funktioniert das nicht? Warum macht er das nicht? Gerade beim Otto, wenn man eben in der Ausbildung
sind
ist.
Sind sie dann auch immer zu zweit,
ja,
oder
genau,
zu dritt?
Ja, genau, immer zu zweit. Immer zu zweit, klar. Und wenn irgendwas besonders ist, ja, dann sind wir einmal zu dritt. Ist ja wichtig, dass sie es kennenlernen.
Und sie trainieren mehr mit Belohnung als mit Bestrafung wahrscheinlich?
Ja, nur mit Belohnung, klar.
Wenn der Elefant keine Lust hat, dann geht er einfach. Und da, ich kann ihn ja nicht festhalten, also ist er weg und dann zieht er sich dem Ganzen.
Genau.
Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber die Zeit ist jetzt um, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Der Gajendra hat das letzte Wort. Also vorbeikommen und zum Gajendra schauen, der freut sich immer. Genau.
Das waren Daniel Materna und Andreas Fries vom Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn. Und das war unser Podcast München persönlich. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie über www.sz.de/podcast abrufen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.